NDR Info. Echo der Welt.
Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin, heute mit diesen Themen. Recht, aber keine Gerechtigkeit. Streit um die Siedlung Amona im Westjordanland. Gegen Intoleranz. Marokkos König lässt Schulbücher ändern. Friedliches Zusammenleben. Der Mix der Religionen in Singapur. Gasthaus hinter Gittern. Portugal privatisiert alte Gemäuer. Und autonome Studien. Die Computeruni 42 in Paris. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. Der immer wieder mit Waffengewalt ausgetragene Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist eines der traurigen Kapitel der Weltgeschichte. In den vergangenen Jahren verschärfte sich dieser Konflikt durch weitere israelische Siedlungen im Westjordanland, dem Autonomiegebiet der Palästinenser. Amona ist die größte dieser Siedlungen. Amona wurde inzwischen vom obersten israelischen Gerichtshof für illegal erklärt, Häuser mussten abgerissen werden. Nun leben die israelischen Siedler in Trailern, in Wohnwagen. Die Palästinenser haben zwar vom Gericht Recht bekommen, erhalten ihr Land aber nicht zurück. Aus Tel Aviv berichtet Thorsten Teichmann.
Mariam Hamad zeigt auf die Siedlung Amona. Die weißen Trailer auf dem Hügel gegenüber sind kaum zu erkennen. Aber näher darf die 82-jährige Palästinenserin aus Silwat nicht ran. Das verbietet die israelische Armee. Die Soldaten schützen die Siedler im von Israel besetzten Westjordanland. Auch wenn 24 Dunam Land auf dem Hügel Mariam gehören. Dieses Land ist mir kostbar. Es gehörte meinem Großvater und meinem Vater. Und dann nahmen sie es uns weg, ohne Grund. Warum wollen sie unser Land? Sie sagen, es gehöre ihnen, aber das Land war in unserem Besitz seit meinem 10. Lebensjahr. Ich bin jetzt 82. Ich möchte das Land zurück. Dann erzählt Maria meiner Gruppe von Journalisten von dem Tag, an dem sie mit ihren Nachbarn vor Israels oberstem Gericht Recht bekam. Die Richter erkannten die Eigentumsansprüche der Palästinenser an. Sie urteilten, dass Wohncontainer in Amona geräumt werden müssen. Verteidigungsminister Lieberman will sich daran halten. Zu Amona gibt es eine Entscheidung. Dieser Beschluss ist endgültig. Es ist deshalb unmöglich, Amona, so wie es gebaut ist und dort, wo es sich befindet, bestehen zu lassen. Die meisten Häuser wurden dort auf privatem palästinensischem Gebiet gebaut. Aber die Entscheidung fiel bereits vor 2 Jahren. Erst jetzt sollen die Häuser tatsächlich geräumt werden. Deshalb machen sich die Siedler immer noch Hoffnung.
Oh, I have a great business in Amazon.com in the US.
Ellie Greenberg lebt seit 14 Jahren in Amona. Vor ihm waren es Junggesellen, die aus der benachbarten Siedlung Ofra an den nächstgelegenen Hügel zogen und die palästinensischen Besitzer vertrieben. 1996 war das. Die einfachen Trailer des Außenpostens stehen auf 900 Meter Höhe, sagt Ellie. Die kleinste Hütte kostet 370 Euro im Monat. Dafür bekommt man sonst nirgends in Israel eine Bleibe. Ellie will nicht weg. Und in seiner Welt muss er das auch gar nicht. Denn er glaubt, dass auch die palästinensischen Besitzer wie Mariam Hamad kein Interesse daran haben, dass er mit seiner Frau und den 7 Kindern gehen muss.
My argument will be the greater good.
Mein Argument ist das höhere Wohl. Unser gemeinsames Interesse sollte es sein, dass Dinge, die lebendig sind und wachsen, weiterleben und wachsen können. Niemand mit einem Hirn zwischen seinen Ohren kann wollen, dass dieses Land wieder verödet. Mariam Hamad selbst hat nicht geplant, das Land veröden zu lassen. Im Gegenteil, die 82-Jährige hat 7 Kinder und mittlerweile 30 Enkel. Sie brauche das Land, so die Palästinenserin. Meine Kinder beschäftigt das noch mehr als mich. Sie sagen, Mama, wir können kaum den Tag erwarten, an dem du uns auf das Land führst, damit wir es bestellen wie unser Großvater. Eines Tages nehme ich sie mit auf das Land, um es zu beackern, wie wir es schon vor langer Zeit zu tun pflegten. Mal abgesehen von der etwas romantischen Vorstellung der Landwirtschaft, werden weder Mariam noch ihre Kinder oder Enkel auf den Hügel zurückkehren. Das ist schon jetzt klar. Denn in Amona wurde schon einmal geräumt.
These are the 9 houses that were built here by the government.
Ellie Greenberg zeigt auf die zerstörten Fundamente unterhalb der bestehenden Wohncontainer. Wo sind die Landbesitzer jetzt, fragt er. Und das klingt zynisch, denn Eli weiß, dass trotz Räumung kein Palästinenser das Land erreichen kann. Es bleibt militärisches Sperrgebiet.
Because it's too close to Ofra.
Weil es zu nah an der Siedlung Ofra liegt und weil es zu gefährlich ist, möglicherweise gewalttätige Gruppen in die Nähe eines friedlichen jüdischen Dorfes wie Ofra zu lassen. Niemand wird das zulassen.
So nobody will allow that.
Das heißt, Mariam Hamad hat Recht bekommen nach beinahe 20 Jahren. Sie hat erreicht, dass auf ihrem Land keine Siedler leben dürfen. Aber auch sie wird auf die 24 Dunam nie zurückkehren können. Das räumt Gilad Grossmann von der israelischen Menschenrechtsorganisation Yeshdin indirekt ein. Yeshdin hat die Palästinenser unterstützt.
We're very satisfied if the rule of law does actually happen.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Urteil, wenn der Rechtsstaat funktioniert, was im Westjordanland häufig nicht der Fall ist. Aber mit der Evakuierung von Amona endet nicht die Siedlerbewegung. Das ist eine größere politische Frage. Im gegenwärtigen Streit um Amona geht es aber nicht um große Fragen. Weder Regierungschef Netanyahu noch Verteidigungsminister Lieberman oder der rechtsnationale Bildungsminister Bennett stellen die Siedlungspolitik in Frage. Sie kämpfen vielmehr um die Zuneigung der Siedler, denn die nächste Wahl kommt bestimmt. Der Gemeinderat der Siedler aus der Region um Amona, Aviroe, bleibt gelassen. Die Räumung im Dezember wird er nicht mehr verhindern können, aber das sei nicht das Ende der Bewegung im Westjordanland, für das er die biblischen Begriffe Judäa und Samaria verwendet. Wie ich sagte, mit Gottes Segen sind wir bereits 450.000 jüdische Israelis, die in Judäa, Samaria und dem Jordantal leben. Wir hoffen, diese Zahl wird größer. Am Ende des Tages ist die Realität stärker als alle Gespräche, Diskussionen und Prozesse um uns herum. Die sind wichtig für den akademischen Bereich, aber haben nichts mit der Lage vor Ort zu tun. Kein israelischer Politiker wird sich gegen das Siedlungsprojekt stellen. Palästinenser wie Mariam bekommen zwar Recht, Siedler wie Eli müssen womöglich ihre Trailer räumen und in den nächsten ziehen, aber Gerechtigkeit ist in Nahost so nicht mehr möglich.
Thorsten Teichmann aus Israel. Marokkos König Mohammed VI. Will sein Land toleranter machen, für Gleichberechtigung sorgen. Das zumindest betont er immer wieder. Nun hat er angeordnet, die Schulbücher des Landes überprüfen zu lassen. Alle Inhalte, die Intoleranz, Radikalisierung oder entwürdigende Klischees fördern könnten, sollen daraus verschwinden. Der König kümmert sich um Details und diejenigen, die diese Säuberungsaktion praktisch umsetzen, staunen, was sich in den Schulbüchern findet. Über religiöse Passagen gibt es allerdings sehr unterschiedliche Meinungen. Aus der marokkanischen Hauptstadt Rabat, Jens Borchers.
Par exemple, quelque chose de flagrant.
Fuad Shafiki blättert in einem Arabischbuch. Hier ist so ein krasses Beispiel, sagt der Direktor beim marokkanischen Erziehungsministerium.
C'est un texte persan. C'est l'histoire d'un Omar.
Das ist ein Text, der aus dem Persischen übernommen wurde und in dem ein 14-jähriges Mädchen verheiratet werden soll. Shafiki sagt, das musste aus dem Arabischbuch verschwinden. Dieser Text musste durch einen anderen ersetzt werden. In Marokko ist gesetzlich festgelegt, dass 14-jährige Mädchen nicht heiraten können. Dieses Buch ist vor mehr als 10 Jahren von Kommissionen schon mal überprüft worden, aber dieser Text wurde damals nicht beanstandet. Jetzt verschwindet der Text aus dem Arabischbuch. Und das ist nur eines von insgesamt 364 Schulbüchern, die neu überprüft wurden. 70 Menschen haben daran gearbeitet und sie haben vieles gefunden, was mit Toleranz und mit Gleichberechtigung der Geschlechter nicht vereinbar ist. Fuad Shafiki nimmt ein Französischbuch für 12-Jährige und er liest einen Text vor, der einer grammatikalischen Übung dienen soll.
À environ 14 heures, Linda, munie d'un bidon d'essence, frappe à la porte de Sonia, il asperge d'essence sa copine.
Beschrieben wird die Geschichte einer jungen Frau, deren Freund sich wegen einer anderen von ihr trennt. Daraufhin besorgt sich die verlassene Benzin und schüttet es ihrer Nebenbuhlerin ins Gesicht. Ein Text für 12-jährige Schülerinnen und Schüler, der in einem offiziell zugelassenen Schulbuch im Unterricht verwandt wurde, jetzt nicht mehr.
Nous avons trouvé exactement 147 manuels sur lesquels il y avait des choses à corriger.
Wir haben genau 147 Schulbücher gefunden, die korrigiert werden mussten, sagt Shafiki. Müssen jetzt alle diese Schulbücher neu gedruckt werden? Nein, sagt Shafiki. Aus Kostengründen machen wir das Schritt für Schritt. 30% der Lehrbücher werden turnusmäßig jedes Jahr erneuert. Solange noch alte Exemplare im Umlauf sind, können sich die Lehrer die geänderten Passagen auf einer Internetseite des Erziehungsministeriums herunterladen. Damit wären dann innerhalb von 3 bis 4 Jahren die Schulbücher für Fächer wie Arabisch, Französisch oder Gesellschaftslehre tatsächlich revidiert. Eine viel härtere Nuss war die Überprüfung der Religionsbücher. Islamische Erziehung heißt das Fach in marokkanischen Schulen. Und König Mohammed VI. Wollte ausdrücklich, dass vor allem die Lehrbücher für dieses Fach auf radikale Inhalte durchgesehen wurden. Ahmed Asid setzt sich seit mehr als 20 Jahren genau für eine solche Überprüfung ein, denn er hatte festgestellt, dass sich dort vieles findet, was Muslimbrüder oder Theoretiker des Wahhabismus aus Saudi-Arabien verbreiten. Und dass solches Gedankengut in marokkanische Schulbücher gelangte, das sei dem Einfluss des marokkanischen Königs Hassan II. In den 80er und 90er Jahren zu verdanken. Hassan II. Arbeitete daran, eine bestimmte Mentalität zu verbreiten, eine konservative Denkweise, die alles, was sich kritisch mit dem Staatschef oder der offiziellen Politik auseinandersetzte, als Verstoß gegen die Religion definierte. Experte Ahmed Asid sagt, Hassan II. Habe sich damit gegen sozialistische und kommunistische Kritiker wehren wollen, mithilfe einer konservativen Islamisierung. Genau das versucht nun sein Sohn, König Mohammed VI., wieder einzufangen. Im Zeitalter des Terrorismus im Namen des Islams pocht der Monarch darauf, dass junge Marokkaner in der Schule Toleranz lernen sollen. Auch und gerade im Islamunterricht. Bisher standen aber im Unterrichtsmaterial Dinge, die damit kaum vereinbar sind, sagt Ahmed Asid. In den Schulbüchern stand bisher, der Islam sei die einzige echte, die einzig authentische Religion. Alle anderen Religionen seien gefälscht. Mit einer solchen Haltung kann man Schülern nicht beibringen, Respekt vor anderen zu haben. In den Religionsbüchern war auch Folgendes zu lesen, sagt Ahmed Asid.
La femme ne peut jamais égaler l'homme parce que il est différent sur le plan physique.
Die Frau kann niemals dem Mann gleichgestellt sein, liest Asid vor, weil sie sich körperlich von ihm unterscheidet. Und dann folgen noch Hinweise auf die Monatsblutung oder auf eine andere Muskulatur als die der Männer. Was passierte jetzt mit solchen Passagen? Fanatische oder extremistische Passagen wurden ersatzlos gestrichen. Die große Säuberungsaktion in den marokkanischen Schulbüchern ist vorerst abgeschlossen. Aber Ahmed Asid fürchtet, dass es da noch ein Problem gibt. Die Lehrer, die jetzt mit den neuen Büchern unterrichten sollen, die sind alle mit den alten Lehrwerken ausgebildet worden. Und Asid meint, es gäbe innerhalb der Lehrerschaft und der Schulverwaltung viele, die mit der neuen Toleranz keineswegs einverstanden seien. Da helfe wohl nur eines, Kontrollen des Erziehungsministeriums im alltäglichen Unterricht.
Jens Borchers aus Marokko. Singapur, der kleine, schwerreiche Stadtstaat in Südostasien, Heimat vieler Millionäre, ist sicher eine Art Vorbild für alle, die vor allem eines wollen, viel Geld verdienen. Singapur, als Nationalstaat kaum mehr als 50 Jahre alt, ist aber noch in einer anderen, vielleicht wichtigeren Sache vorbildlich, beim Zusammenleben der Religionen, beim friedlichen Zusammenleben. Buddhisten, Taoisten, Muslime, Hinduisten und Christen, sie alle finden eine Heimat an der Spitze der malaiischen Halbinsel. Diese Friedfertigkeit wurde Jahrzehnte durch strenge Regeln erzwungen, die Gründervater Lee Kuan Yew seinen Untertanen auferlegt hatte. Inzwischen aber ist dieser friedliche Umgang selbstverständlich geworden. Sinnbild dafür ist das quirlige Chinatown. Aus Singapur, Lena Bodewein.
Ein riesiger goldener Buddha auf einem Thron vor einer reich verzierten Wand mit Edelsteinen. Brillante, rot lackierte Geländer und Galerien, Kriegerstatuen, goldene Blütenreliefs und im Mittelraum die Mönche in gelb-roten Gewändern. Bunte Fahnenreihen schmücken die Wände. Zu besonderen Anlässen ehren Löwentänzer unter den Stofffiguren mit tellergroßen Augen den Tempel. Das Gebäude neben dem Chinatown-Komplex, neben Baustelle und Sozialbauten, enthält eine Reliquie, ein Zahn von Buddha. Die Besucher aus aller Welt schweigen ehrfürchtig. Solange sie sich anständig kleiden, notfalls auch mit einem Leihschal am Eingang, darf jeder den Tempel besuchen. Der Stadtstaat hat viele Gotteshäuser zu Denkmälern ernannt, damit der Eintritt jedem offen steht.
Ein US-Forschungsinstitut wollte herausfinden, welche religiöse Vielfalt sich in welchem Land findet. Singapur ist auf Platz 1. Wir haben die größte religiöse Vielfalt der Welt.
Sagt Mohammad Alami Musa. Er leitet ein Forschungsprogramm zu interreligiösen Beziehungen in pluralen Gesellschaften. Gut ein Drittel aller Singapurer sind Buddhisten. Doch wer nur wenige Schritte weitergeht, landet vor einer Moschee und daneben vor einem der ältesten hinduistischen Tempel.
Die Moschee, der Hindu-Tempel, der chinesische Tempel, sie existieren alle nebeneinander. Diese Gotteshäuser wurden von ausländischen Kaufleuten und Händlern gebaut, die hier ihre Dankesgaben für eine sichere Überfahrt darboten, wenn sie in Singapur angelegt hatten.
Das Geld also, der Handel, der seit Jahrhunderten vielbefahrene Hafen haben die Religion nach Singapur gebracht. Fast alle Religionen der Welt sind hier zu finden, von armenischen Christen bis zu indischen Muslimen, mit all ihren Ausprägungen im Inneren wie im Äußeren. Temple Street, Pagoda Street, Mosque Street, alle liegen nebeneinander. Der Hindu-Tempel ist direkt neben dem prachtvollen Eingang zur Fußgängerzone von Chinatown, sodass der riesige leuchtende Affe des aktuellen chinesischen Jahres direkt neben den vielarmigen Göttern, Elefanten und Löwen zu sehen ist.
Singapur hat all diese verschiedenen Einflüsse absorbiert und die Gotteshäuser reflektieren in ihrer Architektur und ihrem Design viele verschiedene Orte von Übersee.
And plant them in Singapore.
Die armenische Kirche zum Beispiel grüßt aus Großbritannien herüber. Die älteste christliche Kirche Singapurs steht auf einem Rasenstück zwischen Hecken verborgen und verbreitet eine Idee der Friedlichkeit in der trubeligen Stadt. Erbaut im britischen Neoklassizismus, kündet sie mit ihren weißen Säulen von ihrer früheren kolonialen Herkunft. Wiederum waren es Kaufleute, die ein Gotteshaus wünschten. Gefeiert wird in Singapur fast alles. Im August stehen an vielen Ecken der Stadt riesige Tonnen, in denen eine Art religiöses Spielgeld haufenweise verbrannt wird, zum Fest des Hungry Ghost, des hungrigen Geistes. Zum indischen Lichterfest Deepavali werden die Straßen bunt illuminiert. 5 Meter hohe glitzernde Pfauenstatuen bewachen den Eingang zu Little India. Und zum chinesischen Neujahrsfest tanzen Löwen und Drachen unter roten, runden Laternenketten. Besonders gut zu sehen ist diese Mixtur, dieses Nebeneinander von Glaubensrichtungen, das Durchdringen von gestern und heute, in der Telok Ayer Street. Früher lag diese Straße hier direkt an der Küste Singapurs. Telok heißt Bucht und Ayer heißt Wasser. Die Reisenden, Händler, Kaufleute, Glückssucher, die mit den Schiffen eintrafen, sahen die Gotteshäuser von Weitem, die hier errichtet waren. Sie kamen an Land, um auszuruhen, Wasser und Proviant aufzunehmen und zu beten.
And I think it is basically very iconic. This Telok Ayer Street is iconic.
Diese Straße ist ikonisch für die soziale Landschaft Singapurs. Singapur ist der Punkt zwischen Ost und West. Alle Durchreisenden haben ihre Kulturen und Religionen hier angesiedelt und heute gehören 83% der Singapurer einem Bekenntnis an. Die restlichen haben zumindest religiöse Empfindungen.
We've got religious affiliations, but they have religious sensibilities. So
Singapur verhält sich den Religionen gegenüber neutral. Es ist ein säkulares Land. Aber sie pflegen das Miteinander der Religionen. Alle sind vertreten in einem Rat, der versucht, interreligiöse Probleme friedlich beizulegen. Radikale Moslembestrebungen werden im Keim erstickt und islamistische Prediger verhaftet, erzählt Musa.
Coexist and integrate. That's the difference of Singapore.
Koexistieren und integrieren.
So lautet das Mantra. Singapurs Wohlstand ist mit das Wichtigste für die Stadt. Aber um den zu garantieren, braucht es soziale Einheit.
So we find diversity.
Die Vielfalt hat unser soziales Gefüge gefestigt und zu unserem wirtschaftlichen Erfolg beigetragen.
Wie so oft in Singapur lässt sich das Wichtigste wieder auf eines zurückführen. Da ist es wieder, das Geld.
Lena Bodewein aus Singapur. In Portugal stehen viele wunderschöne Schlösser, Burgen und Klöster aus längst vergangener Zeit. Und diese Vergangenheit sieht man ihnen auch an. Viele der Bauwerke sind in schlechtem Zustand, einige fallen fast schon auseinander. Die Regierung hat kein Geld für die Renovierung, einspringen soll nun die Tourismusbranche. Der Plan: Reisekonzerne pachten 30 historische Gebäude und machen aus ihnen zum Beispiel Hotels. Nach dem Motto: früher Gefängniszelle, jetzt trendiges Bed and Breakfast. Einige Portugiesen finden das allerdings gar nicht gut. Aus Portugal, Oliver Neuroth.
Peniche, nördlich von Lissabon, ist nicht nur für den Fischfang bekannt. Der Hafen ist einer der größten Umschlagplätze für Sardinen. Der Ort hat auch ein berühmtes Bauwerk, das Fort Peniche. Es liegt auf einer kleinen Insel vor der Stadt und sieht aus wie eine Ritterburg, nur ohne Türme. Zu Zeiten des Faschismus war die Festung ein Hochsicherheitsgefängnis für politische Gegner. Heute sind große Teile baufällig. Bürgermeister Antonio José Correira kommt es daher gerade recht, dass der Staat die Festung in ihr Programm Revive, also Wiederbelebung, aufgenommen hat. Reisekonzerne dürfen sie pachten, müssen das Bauwerk im Gegenzug aber renovieren. Das Programm Revive ist sehr positiv, denn es entlastet den Staat und schafft Möglichkeiten, dass völlig verlassene und verfallene historische Bauwerke renoviert werden können. Eine exzellente Maßnahme, die allerdings früher hätte kommen können. Dennoch, man muss die Regierung dafür beglückwünschen. Für viele Einwohner von Peniche kommen Glückwünsche kein bisschen in Frage. Sie sind dagegen, dass die alte Festung touristisch genutzt werden soll. Das Gemäuer ist ihnen heilig, vor allem das Widerstandsmuseum, das in einem Teil untergebracht ist. Für Mariano steht dieses Museum für Portugals Übergang von der Diktatur zur Demokratie. Das Museum ist ein Zeichen des Widerstands. Es muss so bleiben, wie es ist. Es ist ein Symbol unserer Stadt, ein Symbol unseres Landes. Und zwar dafür, dass der Widerstand gewonnen hat. Das Thema ist emotionsgeladen. Nicht nur Mariano protestierte gegen den Plan, die Festung zum Hotel umzufunktionieren. Viele weitere Bewohner von Peniche ebenso und Portugiesen aus anderen Landesteilen. Außerdem lief die Kommunistische Partei Portugals gegen das Vorhaben Sturm. Schuld an der Eskalation sei die portugiesische Regierung, sagt Bürgermeister Antonio José Correira. Sie hätte klarstellen müssen, dass das Museum in der Festung von den Tourismusplänen gar nicht betroffen ist. Es soll nicht die ganze Festung verpachtet werden, sondern nur der verfallene, ungenutzte Teil. Der Rest, rund 14.000 Quadratmeter, wird ja jetzt schon von der Gemeinde genutzt. Das beruhigt viele Bewohner von Peniche. Denn dass die alten Mauern restauriert werden sollen, finden auch sie nicht schlecht. Zum Beispiel Fernando. Ich fände es gut, wenn dort ein Hotel reinkäme. Wenn sie das Widerstandsmuseum in Ruhe lassen, daran sollten sie nichts ändern. Aber aus dem Rest können sie ruhig etwas Schönes machen. Doch so weit kommt es erst einmal doch nicht. Die Regierung hat die Festung kurzfristig von der Liste der Revive-Projekte heruntergenommen. Offenbar, um die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen. Beobachter gehen aber davon aus, dass das Projekt wieder auf die Liste kommt. Es ist schließlich eines der Prachtstücke Portugals und besonders gut geeignet, um es touristisch zu nutzen. 29 andere historische Bauten sind aber noch im Rennen. Burgen im Norden des Landes, teils hochgelegen mit spektakulären Ausblicken bis aufs Meer. Außerdem Klöster und große Festungsanlagen an der Algarve im Süden. Orte, die spannende Urlaubsziele werden könnten, wenn die Verantwortlichen auf die Befindlichkeiten der Nachbarn achten.
Oliver Neuroth aus Portugal. Wer als Computerfreak in Frankreich etwas auf sich hält, studiert an der 42 in Paris. Die sogenannte Hacker-Uni ist frei von nahezu allen Regeln und frei von allen Voraussetzungen. Ein Abitur ist nicht notwendig, Gebühren müssen auch nicht gezahlt werden. Alles ist möglich, solange es etwas mit Programmieren und dem Internet zu tun hat. Und die Jobaussichten sind für die Studierenden der privat finanzierten Universität hervorragend. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Natürlich muss man einen Code eintippen, um die Eingangstür der 42 zu passieren und eine Karte auf das Lesegerät legen. Dafür wird man dann gleich beim Reingehen in seine Uni mit dem Namen begrüßt.
Bonjour, Victorien. Bon, c'est ça va?
Victorien findet es gut. Er ist noch nicht lange hier, aber diese 42 ist genau sein Ding.
Keine Lehrer, keine Unterrichtsstunden. Die Studenten machen alles selbst. Das ist schon nicht schlecht.
Auch das personalisierte Eingangssystem ist studentengemacht.
Salut, Xavier. Sie haben das selbst programmiert,
erzählt der Leiter der Uni, Nicolas Sadirak, ein ehemaliger Informatiklehrer und Stanford-Absolvent, der in verwaschenem T-Shirt und Jeans ankommt. In Frankreich eigentlich absolut undenkbar für die Chefetage.
Im Prinzip programmieren sie hier alles selbst.
Born to code lautet schließlich auch das Motto der 42, also 42 in Ziffern. Warum eigentlich 42?
42, ça vient d'un roman de Douglas Adams qui s'appelle Le Guide du Retard Intergalactique.
Das stammt aus Douglas Adams' Per Anhalter durch die Galaxis. 42 ist dort die Antwort auf die Frage nach allem. Und weil wir so bescheiden sind, haben wir uns 42 genannt.
Kaum Hierarchie, keine Lehrer. Die Schüler unterrichten einander in Minigruppen oder fischen sich die Kurse aus dem Netz. Fächer im eigentlichen Wortsinn gibt es nicht.
Das ist wie ein Videospiel. Die Studenten haben bestimmte Zielvorgaben und die müssen sie erreichen. Das kann aus dem Bereich Programmieren sein, Telekommunikation, Marketing. Sie können das selbst auswählen.
Alles läuft über Projekte, die von Unternehmen oder Studenten in die Uni hineingetragen werden. Und die Studenten benoten sich gegenseitig. Das soll funktionieren? Nicolas Sadirak sagt, klar.
Sie kriegen Erfahrungspunkte für jedes Projekt. Wenn Sie genug Punkte haben, geht es ein Level höher. Insgesamt haben wir 21 Level und ein höheres Level bedeutet höherer Schwierigkeitsgrad.
Manon, eine der wenigen Frauen, insgesamt gibt es etwa 10%, Tendenz fallend, hat gerade in der 42 angefangen. Sie sitzt im riesigen Clustersaal, einem Raum voller vorrangig weißer, junger, nerdiger Männer und voller Macs, 1000 Stück, und sie liebt es.
Was ich hier mache? Ich programmiere. Vorher habe ich Kommunikation studiert, aber ich wollte mehr lernen. Und das hier ist genau das, was ich wollte.
Manon sieht eigentlich eher aus wie eine Frau, die man Klischee-Klischee in einer Jura-Vorlesung vermuten würde. Aber bitte. Außerdem kann jede und jeder zwischen 18 und 30 Jahren bei 42 mitmachen, wenn er oder sie die Piscine übersteht.
Quand on sélectionne les étudiants, on n'a aucune information sur eux à part leur âge et leur email.
Am Anfang der Bewerbung haben wir nur das Alter und die Mailadresse. Dann führen wir unter den 70.000 Kandidaten im Netz ein Auswahlverfahren durch. Danach sind noch 3.000 übrig. Die stecken wir einen Monat in die sogenannte Piscine hier an der Uni. Da kriegen sie ein Projekt, können Tag und Nacht zeigen, was sie drauf haben, ob sie im Team arbeiten können. Und von denen wiederum behalten wir 1.000.
Weiter vorne im Saal sitzen Hugo und Noé, 22 und 26 Jahre alt, borstige Kinnbärte, Käppi, schwarze Klamotten. Sie bauen gerade eine 3D-Karte von Frankreich am Bildschirm. Welcher ist denn nun der Lehrer und welcher der Schüler?
Il y a aucun prof parmi nous deux, on est tous les deux étudiants, mais là je suis en train de corriger son projet.
Keiner von uns. Das heißt, ich zeige ihm mein Projekt, also ist er der Schüler. Aber wenn er Verbesserungsvorschläge hat, dann kehrt sich das um.
Hugo war vorher auf einer normalen Uni, hat dort Informatik studiert, das aber hat ihn schwer unterfordert. Andere Studenten kommen aus den Bereichen Literatur, Geschichte, Wirtschaft. Wieder andere haben kein Abitur und vor der 42 bei McDonald's gearbeitet. Das spielt keine Rolle. Born to code. Ist die 42 eine Hacker-Uni? Nicolas Sadirak zuckt nicht mit der Wimper.
Natürlich entwickeln wir diese Seite bei den Leuten. Aber Hacker sind neugierige Menschen, die anders an die Dinge herangehen, sie nicht so akzeptieren, wie sie sind. Solche Leute wollen wir hier. Und ja, wir sind eine Hacker-Uni.
Dafür, dass kein Schulgeld gezahlt werden muss, sorgt ein ehemaliger Hacker und heutiger Internetunternehmer, Gründer Xavier Niel. Geschätztes Vermögen laut Forbes 7,2 Milliarden Dollar. Der Abschluss der 42 wird bislang nicht anerkannt, was aber eher egal ist. Viele Studenten werden direkt von der Uni abgeworben, während sie ein Praktikum machen. Und noch etwas ist ungewöhnlich an 42. Abbrechen und aufhören kann man zwar jederzeit, in Wahrheit aber nie. Denn wer einmal ein 42er ist, bleibt es für immer. Da kann ihn die elektronische Stimme am Eingang noch so freundlich verabschieden.
Barbara Kostolnik aus Paris. Das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt. Ihnen noch einen schönen Tag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.